Einen wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insert Moin. Ich bin der Manu, bei mir ist der Micha und ihr hört Intern Moin. Guten Morgen.
Guten Morgen, ich zünde mir einen Mate.
Du zündest dir eine Mate?
Ja. Ja, das ist eine Mate-Minze. Ich habe keine Ahnung, wie es schmeckt, aber wir werden sehen. Moment, ich nehme einen Schluck.
Prost. Ist das dein Kaffeeersatz heute?
Puh, oh, puh. Geht so. Ja, ich habe gerade Kaffee getrunken und es ist aber ein bisschen zu warm für Kaffee, deswegen habe ich mir jetzt einen Mate. Ist ja auch
gleich Kaffee mal drin. Die Mate hinterher feuern, alles klar. Genau. Es ist morgens um 10:30 in Deutschland. Wir nehmen Intern Moin auf. Intern Moin ist unser Format, bei dem wir die Woche nochmal Revue passieren lassen. Micha und ich gehen nochmal die Themen durch, die wir diese Woche für Patreon und Steady Supporter gesendet haben, sagen euch, was die Folge der Woche ist, was wir gerade spielen, geben einen Ausblick auf nächste Woche und heute gibt es nicht nur ein kleines Gewinnspiel, sondern auch einen Bonus-Content sozusagen, Micha. Damit fangen wir doch auch gleich mal an. Bonus-Content, du berichtest von einem Preview-Event, auf dem du warst, bei dem das Embargo jetzt abgelaufen ist. Du hast letzte Woche schon ein bisschen geteasert.
Das ist richtig, genau. Das Embargo ist nämlich zum Zeitpunkt dieser Aufnahme tatsächlich erst gestern abgelaufen, deswegen konnte ich dazu sagen. Und zwar habe ich mir Man of Medan angeguckt. Das ist das neue Spiel von den Until Dawn-Machern oder Hidden Agenda-Machern. Die Leute, die Supermassive Games heißen die und die haben zusammen mit Bandai Namco, jetzt habe ich's.
Bandai.
Also die haben zusammen eine Preview-Veranstaltung in Hamburg gemacht und da war ich dann da. Die war relativ groß angelegt, so auf einem Schiff und bla. Und das ist ein Spiel, das gehört zu der Dark and Pictures Anthology-Reihe. Das ist so eine mehrteilige Reihe, wo mit jedem Teil so ein etwas kürzerer interaktiver Film gemacht wird und jeder davon wird sich einem Horror-Subgenre annehmen. Also so jedenfalls der Plan. Also es kann, wenn jetzt die zweite, dritte, vierte Folge irgendwann rauskommt, das ist gar nicht so fest, wie viele, aber sie haben auf jeden Fall schon Ideen, dann wird der Cast komplett ausgetauscht, dann wird es irgendwie auch komplett irgendwie neue Charaktere geben und so weiter und so fort. Aber es wird dann so eine grobe Rahmenhandlung irgendwie drumherum geben, aber diese im Grunde genommen sind das einzelne Geschichten. Und das Man of Medan ist ein interaktiver Film, der sich dem Trope oder des Subgenres des Geisterschiffs annimmt. Und da reden wir von so Horrorfilmen wie zum Beispiel Virus oder Ghost Ship oder Octalus oder alle, die auf einem Boot spielen, wo Sachen passieren. Also das Boot als isolierter Ort des Horrors und eine Gruppe von Tauchern gerät aus sehr, sehr ominösen Gründen dann auf dieses Boot und wird mit einer dunklen Macht konfrontiert, die man uns auf der Preview gar nicht so richtig konkret zeigen wollte und konnte. Denn das wird auch Teil des Geheimnisses sein, was eigentlich dieses Schiff heimsucht. So, das jetzt mal so als grobe Handlung. Also das Ding kommt jetzt auch im August sogar schon. Ich glaube Ende August, irgendwas mit 20, so nach der Gamescom auf jeden Fall direkt. Kommt das dann auch für PC, für Xbox und für PS4, wird auch nur 30 Euro kosten, wird etwas kürzerer Film, ist aber im Grunde genommen, also wenn ihr Until Dawn gespielt habt, jetzt erst einmal so das, was man sich drunter vorstellen kann. Also
ja.
Interaktiver Film.
Ja, ich hab's optisch auch und so, gell? Ja. Also auch von den Charakteren und so. Also mich hat es auch sehr stark daran erinnert. Ich habe das letztes Jahr auf der Gamescom mal kurz angespielt und gesehen. Es ist quasi Until Dawn mit neuen Charakteren. Und da habe ich gedacht, ja cool, mehr Until Dawn ist doch gut, wenn da mehr davon kommt.
Ja.
Bin ich an Bord sozusagen.
Kommst du mit an Bord? Ja, genau. Und die Vorzeichen sind auf jeden Fall erstmal gut. Erstmal zum Positiven. Also erstmal ist es genau das Spielprinzip, ne? Es ist, du erkundest die Umgebung, hast immer so eine Bewegungsfreiheit. Die ganzen Darsteller sind alle echten Schauspielern nachempfunden. Das heißt, die Charaktermodelle sehen ziemlich gut aus. Die Augen sind sehr überzeugend. Das ist noch mal besser geworden als bei Until Dawn. Es ist halt so eine Mischung, wie man sie aus vielen interaktiven Filmen kennt. Also interaktive Filme, damit meine ich so Sachen wie von David Cage zum Beispiel. Detroit Become Human. Oder auch früher diese Sachen, die in Richtung gehen, so Heavy Rain oder die Telltale-Klamotten und so. Also so ähnlich spielt sie das alles. Das heißt, es gibt immer zwischendurch so kleine Reaktionstests. Wenn die da also auf einem Boot sitzen und dann kommt eine Welle und dann fliegt eine Pfanne hoch und das ist wirklich passiert, da muss man dieser Pfanne ausweichen und bevor sie einem Gesicht trifft oder so, da drückt man schnell eine Taste. Solche Reaktionstests gibt es dann halt. Und natürlich, was ein bisschen wichtiger ist, und da sind wir näher an Until Dawn, es gibt auch Dialoge und in diesen Dialogen muss man sich zwischen zwei Antworten entscheiden und diese Antworten haben Einfluss darauf, wie die Handlung weitergeht und das ist alles so weit wie gehabt und funktioniert auch so weiter und das ist erstmal so da. Jetzt gibt's aber.
Hat es auch wieder die audiovisuelle Qualität von Supermassive Games? Die finde ich war immer sehr gelungen.
Ja. Also man merkt schon, das ist nicht ganz das gleiche Budget wie bei Until Dawn.
Okay.
Okay, dann müssen wir jetzt doch zu einem ersten Kritikpunkt kommen. Also es sieht auf den ersten Blick super aus. Und ich finde gerade die Gesichter von den Charakteren und so sind gut gemacht. Aber was die Animationsqualität betrifft und was die filmische Qualität betrifft, hat mir das leider nicht so gut gefallen. Und zwar liegt das daran, das erste ist, die Animationen der Charaktere sind zu übertrieben. Die sind zu viel. Ich habe gerade gesagt, ich habe gerade die Charaktermodelle gelobt und das stimmt auch, weil gerade die Augen sind richtig gut geworden und das ist sehr schwer, digitalen Figuren sowas wie eine Seele zu verleihen. Und das ist wirklich hier auf einem Niveau, ich sag mal Resident Evil 2 Niveau. Resident Evil 2 war auch eins der ersten Spiele, wo ich gesagt habe, okay, krass, man guckt Claire oder Leon in die Augen und das Gefühl, da schaut ein Charakter.
Also du meinst zurück. Das Remake jetzt, das Remake.
Das Remake natürlich, klar. Ja. Und das war so das erste, wo ich dachte, das ist wirklich mir sehr positiv aufgefallen damals. Anfang des Jahres, dass die Charaktere so eine Lebendigkeit irgendwie haben. Das ist hier bei diesen auch. Problem ist nur, dass die Bewegungen so mega übertrieben sind. Und immer wenn die so Entscheidungen machen, dann siehst du immer den Charakter in Nahaufnahme und dann drehen sie ihren Kopf nach links und nach rechts und nach oben und nach unten, weil sie sind ja unschlüssig. Und da hätte einfach eine subtile Bewegung in den Augen einfach gereicht. Und das ist ein bisschen das Problem, dass diese, das wirkt dann manchmal so puppenhaft und so nicht besonders überzeugend. Und das hat mich, ehrlich gesagt, ziemlich gestört. Also gerade wenn dann so in den Nahaufnahmen die Gesichter so Gesichtsverrenkungen machen, dann fand ich es ehrlich gesagt nicht so gut. Ich hatte nicht das Gefühl, dass es bei Until Dawn so stark war. Und Until Dawn hat ja auch, war ja so dieser postmoderne Teenie-Horror und der war von vornherein vom Genre aus auch ein bisschen übertrieben. Also wenn du damals Scream oder so geguckt hast, dann waren die alle so ein bisschen over the top. Hat aber auch gepasst zum Genre. Und hier fand ich es jetzt zum Beispiel nicht so gut.
Okay, ja, es kann natürlich auch echt eine Budgetfrage sein, gell? Aber die andere Sache, die du angesprochen hast, die filmische Qualität, jetzt gar nicht von der Grafik, sondern von Schnitt, Dialog, Regie und so Geschichten, da hast du im Vorgespräch gesagt, da hättest du auch deutlich was zu kritisieren. Und das wundert mich eigentlich, weil das ist doch eigentlich der Kern des Studios, oder? Ja. Genau solche Sachen zu kennen, zu wissen und gut umzusetzen.
Ich bin geschockt. Das Supermassive Games, das hier komplett
ist aus. Ist doch super bei dem Horror-Game,
wenn du geschockt. Das ist denen komplett aus der Hand gerissen. Es ist denen komplett entglitten. Das ist bei Hidden Agenda auch alles besser gewesen und so. Das Problem ist, es gibt diese Grundregeln im Film, zum Beispiel, dass man keine Achsensprünge macht. Also wenn man in den Dialogen die Achse darf man nicht wechseln, sonst ist man verwirrt, man weiß dann nicht mehr, wo die Dialogpartner stehen. Man darf nicht auf dieselben Bilder schneiden, man darf einige Dinge einfach nicht machen. Und diese Grundregeln hält Man of Medan nicht ein. Das ist katastrophal teilweise. Es ist wirklich so, also stell dir vor, du hast ein Bild, wo drei Leute drauf sitzen. Und diese drei Leute sind so in der Totalen zu sehen. Ja, also man sieht, die hocken so auf dem Boden, auf einem Boot irgendwie, sind in so einer Ecke und sitzen dann da. Und du hast dann da so eine Dialogszene, da sind diese drei Menschen zu sehen. Und dann beginnt die nächste Szene und das ist quasi dasselbe Bild, nur ungefähr die Kamera einen Meter zurückgesetzt. Weißt du? Und das passiert oft. Und in diesem Bild sind dann auch noch so Anschlussfehler drin, nämlich dass die Körperhaltung sich teilweise verändert. Also hauptsächlich meistens der Kopf. Dann ist der bei der einen Person nach links gedreht in der einen Stelle und dann gibt es einen Schnitt und dann ist die plötzlich in einer ganz anderen Körperposition, nach rechts gedreht, mal übertrieben gesagt, oder so nach geradeaus guckend. Und das fällt einfach hart auf. Also wenn man selbst wenn man nichts vom Film versteht, also man muss, nicht jeder ist ein Filmtheoretiker und nicht jeder hat wie ich Film studiert und dem fällt das nicht auf, sondern du sitzt dann da und bist einfach verwirrt. Also es verwirrt dich einfach, weil diese Filmregeln werden gemacht, damit der Zuschauer nicht die Orientierung verliert und man verliert dann irgendwann die Orientierung. Man hat das Gefühl, das float einfach nicht und das ist bei Man of Medan super exzessiv. Und es ist keine Absicht, also es ist jetzt kein Experimentalhorror, der es darauf anlegt. Es ist kein David Lynch, der sagt, ich breche die Regeln oder so Lars von Trier-Style, ich mache jetzt. Nein, es ist kein, es soll ja wirklich gut gefilmt sein und so ein bisschen wie so ein Hollywood-Horrorfilm sein. Und die halten sich an diese Regeln, damit das Publikum sich sehr, sehr einfach daran orientieren kann, damit sie sich auf die Handlung konzentrieren können. Und das funktioniert bei Man of Medan nicht. Und dann ist es einfach beschissen geschrieben. Die Dialoge sind fürchterlich. Also es gibt in diesen ganzen, ich habe 90 Minuten gespielt und es gibt in diesen ganzen 90 Minuten gibt es eine kurze Szene von 2 Minuten, wo ich das erste Mal das Gefühl hatte, da unterhalten sich so 2 Brüder, dass die wirklich miteinander sprechen. Und die Szene war richtig gut und ich dachte, wow, wenn das restliche Spiel so wäre, es wäre super. Ansonsten hast du immer das Gefühl, dass die aneinander vorbeireden und die reden so einen schwachsinnigen, aufgesetzten Krempel. Also, und auch da, also bei Until Dawn hat das irgendwie funktioniert, weil das so.
Ja, das war ein Teenage-Slasher-Film da.
Ja, und
ging es um Oberflächlichkeiten, aber man wusste auch, das war bewusst oft so gewählt.
Ja, und das wurde ja auch besser. Also, du hast dann nachher, und das ist meine Hoffnung ein bisschen für Man of Medan, dass es am Ende auch besser wird, dass wir einfach nur einen sehr, sehr schlechten Abschnitt gesehen haben. Aber du hast halt einfach so, du hast einfach das Gefühl, die Leute reden so ins Leere. Es gibt zum Beispiel. Gab es am Einstieg so eine Szene mit so zwei Soldaten, die betrunken waren offensichtlich und natürlich reden nur Müll, aber alle Leute drumherum haben auch nur Müll geredet. Also so belanglosen, inhaltslosen Kram, der nicht erklärt, wo sie sind, der nicht die Orte gut erklärt, sondern die nur daraus bestehen, irgendwie Minutenzahl zu füllen. Also zum Beispiel hast du da zwei Soldaten, die sind, die legen an irgendwo in China. Das spielt so im Zweiten Weltkrieg, da wird ein bisschen die Vorgeschichte von diesem Geisterschiff erklärt und die sind besoffen, betrinken sich und bevor sie an Bord gehen und dann gibt es dann eine Stelle, wo einer von diesen beiden so eine Holzbox-Figur, die gibt es ja, ne? Also die so mechanisch betrieben wird, wo man so Kung-Fu gegen machen kann, der tritt dagegen an. Und dann ist da eine chinesische Frau, die aus irgendeinem Grund kann der Chinesisch. Das gibt es irgendwie keine Sprachbarriere. Die verstehen sich alle wunderbar. Sie spricht Chinesisch, eher Amerikanisch. Aus irgendeinem Grund verstehen die sich. Okay, das ist ungewöhnlich, aber passiert. Und dann macht er diesen Kampf und sie schmeißen die ganze Zeit Beleidigung an den Kopf. So, ja, das nennst du kämpfen? Doch so scheiße, du kannst das doch gar nicht. Und man fragt sich, warum? Hat die einfach eine Antipathie gegen diesen Soldaten? Gibt's da irgendwie, das wird auch nicht erklärt, was die Vorgeschichte da irgendwie ist, sondern es wird einfach gemacht. Sie bedient diese Maschine und schmeißt ihm die ganze Zeit Beleidigungen an den Kopf. Ohne Kontext. Und man sitzt da und wieso? Dann gehen diese zwei Besoffenen an Bord und dann kommt der General und haut dem anderen einfach so ins Gesicht. Ja, der ist betrunken. Ja, dann schmeißen wir den noch in die Koje. So, und dann ist der quasi auch charakterisiert. Das ist so, soll klischee-mäßig sein, aber es funktioniert irgendwie nicht. Und auch dieser General hat total übertriebene Überbewegungen. Da wird irgendwas an Bord gehievt, was wahrscheinlich irgendwie mit dieser Geistergeschichte zu tun hat, so Särge. Und dann gibt er dem Kranmann so Anweisungen und er gibt dem die nicht so durch mal ein Handzeichen, sondern er macht wirklich so mit dem Gesicht so nach links, nach rechts, so nach links. Und das mussten sie ja irgendwie synchronisieren. Also macht der Ton, also derjenige, der den vertont, so Und ich verarsche euch nicht. Also es ist wirklich, man sitzt da und denkt sich, das ist doch ein Witz. Und so geht das die ganze Zeit. Es ist wirklich übel. Und es hat mir nicht gefallen. Dialoge sind leer. Also es gibt eine nette Szene, wo die sich so eine Gruselgeschichte erzählen. Da grillen die auf dem Boot. Die grillen auf dem Boot, ne? Ist auch geil. Aber die grillen auf dem Boot und erzählen sich eine Gruselgeschichte, das ist nett. Und manche Dialoge sind so passabel, aber das ist teilweise so schlecht geschrieben. Und das Beste ist, dass, also, oh Gott. Also es sind so, da gibt es den besagten Bruder. Es sind so, es sind zwei schwarze Männer, der eine versteckt sich aber. Also das ist so der nerdige Typ mit der Brille. Und der ist, später kommen so Piraten auf dem Boot und die wollen halt, sind auf das Geld aus und nehmen dann alle gefangen. Aber dieser eine Bruder, der ist dann in der Szene nicht zu sehen. Der hat sich irgendwo auf dem Boot versteckt und die finden den nicht, ja? Also das ist quasi so eine Trumpfkarte. So, dann sind die gefangen, sitzen an Deck und da sind überall die Geiselnehmer drumherum. Also die können wirklich hören, was die sagen, trotz Sturm. Also die sitzen quasi wirklich direkt daneben. Ich glaube, das sind 3-4 Piraten, die teilen sich so auf. Die einen bewachen dann halt diese Taucher. Der andere ist dann, steuert das Boot und so. Aber die sind ganz, das Boot ist vielleicht, ich sag mal, 5 Quadratmeter groß. Also nicht besonders riesig. So, ne? Lass es 8 sein. So, dass man sich aber auf jeden Fall hören kann, trotz Sturm. Dann sitzen die da auf dem Boden zu dritt und sagen so, ey, wo ist denn eigentlich dieser Bruder? Och, der hat sich bestimmt versteckt. Ja, die finden den garantiert nicht. Und einen Meter daneben steht ein Typ, ein Pirat mit einem Messer und müsste es deutlich hören können. Und man sitzt da und das ist so eine Stelle, wo du denkst, wer hat die Scheiße eigentlich geschrieben? Sorry.
Furchtbar.
Es ist wirklich furchtbar.
Klingt echt nicht so gut.
Ja. Und das ist schade, das ist einfach schade, weil es eigentlich ein extrem geiles Feature hat, was ich sehr gefeiert habe. Ja,
wollte ich gerade sagen, stopp. Ich wollte gerade sagen, Micha, normalerweise würde ich jetzt ja sagen, alles klar, kann ich skippen, muss ich nicht spielen. Du hast eindrucksvoll mir gezeigt, dass es wohl kein gutes Spiel werden wird. Aber es gibt dieses eine Feature, was dazu führen wird, dass ich es definitiv spielen werde, denn das klingt wirklich fantastisch. Wir können es nämlich gemeinsam spielen.
Oh ja, und das werden wir auch tun, denn es gibt einen Online-Koop-Modus, den man zu zweit spielen kann. Und das ist mal geil. Das ist wirklich geil. Ich hoffe, dass nämlich diese vielen filmischen Fehler, die da sind, wird dadurch reingekommen, dass wir den Online-Koop gespielt haben. Und vielleicht legt sich das, wenn man, also diese ganzen Hiccups, die dann so drin sind, ne, diese Randsprünge und so, vielleicht ist das was anderes, wenn man es alleine spielt. Vielleicht flott das mehr. Das ist meine erste Hoffnung. Vielleicht spielt man es allein und das ist alles filmisch okay. Das zweite ist, der Online-Koop ist cool, weil die meisten Szenen oder alle Szenen sind so aufgebaut, dass man die immer in irgendeiner Form zu zweit spielen kann. Und das heißt jetzt nicht nur, dass die zwei Personen in ein und derselben Kameraeinstellung gesteuert werden oder ein und denselben Ort, sondern ich habe ja erklärt, es gibt diese Gruppe von Tauchern und dann gibt es eine Situation, wo zwei nach unten tauchen und so einen Wrack suchen und zwei andere bleiben oben und unterhalten sich. Und ein Spieler bleibt oben und ein Spieler geht runter unter Wasser. Und du hast dann immer diese zwei Perspektiven und das ist im Multiplayer so aufgeteilt, dass man nie sieht, was der andere jetzt gerade macht. Also es ist kein Splitscreen oder so etwas, sondern man ist, wird immer im Unklaren darüber gelassen, was da eigentlich passiert. Und das ist voll geil, weil es gibt ja dann zum Beispiel diese Geiselsituation und dann wird eine Gruppe hinten in den hinteren Teil in die, wie heißt das, Kajüten oder so, also wo die pennen, gefangen gehalten. Und dann wird zum Beispiel der Captain, das ist die schwarze Frau, die ihr auf dem Promo-Cover immer seht, sie ist der Captain des Schiffs, und sie wird dann nach vorne geholt und diese Taucher, die sie engagiert haben, sind so ein bisschen misstrauisch, weil sie halt auch erst bei diesem Trip kennengelernt haben und die haben so ein bisschen das Gefühl, dass die vielleicht was damit zu tun hat mit diesem Überfall, vielleicht einen Tipp gegeben oder so, und wird dann als Erste dann da rausgezogen. Und dann hast du einen Spieler, der bleibt dann bei dieser Gruppe, die da gefesselt ist und sich so Gedanken macht, ja, vielleicht hat sie was damit zu tun und vielleicht ist das irgendwie, ne, wer weiß, können wir ihr vertrauen. Der andere Spieler sieht aber das, was da draußen geht, und dann merken die, dann gibt's halt so ein Gespräch, dass die Piraten sie dazu zwingen, so ein Fake-Notruf oder so einen Notruf abzuwehren. Also irgendwann kommt so ein Notruf oder so ein Funksignal durch von der Bootsaufsicht, wie heißt das, Seewacht, und dann sagt sie, die fragt, ist alles in Ordnung, du bist schon ziemlich lange draußen, wir sind verpflichtet, nach ein paar Stunden dann immer durchzufunken, ob alles okay ist, und sie so, ja, alles okay, wird aber gleichzeitig halt bedroht, ne, und hat eigentlich überhaupt gar nichts mit diesen Piraten zu tun, aber das wissen die ja nicht, also die beiden Spieler wissen nicht von diesen zwei Perspektiven, und das hat dann später auf die Dialoge halt Auswirkungen, weil dann halt entscheiden kannst, du kannst dann halt zum Beispiel dann später sagen, ja, ihr steckt bestimmt mit dem Captain unter einer Decke, oder du bist zutraulich und sagst so, nein, ich beschütze sie, sie hat bestimmt überhaupt nichts damit zu tun. Und es gibt dann so diese, gerade mit den Piraten gibt es eine Stelle, wo ein Pirat einen von den Tauchern mit einer Waffe bedroht, und es dann echt brenzlig wird. Du kannst den halt weiter provozieren oder du kannst es dann einfach auch lassen. Und deswegen ist das Leben des anderen Spielers sozusagen halt aber auch in der Hand des Mitspielers, und du siehst diese Entscheidung nie. Du siehst nur so einen Bildschirm, der blendet ein und der sagt, der andere Spieler trifft eine Entscheidung. Und was der jetzt gerade macht, welche Auswahlmöglichkeiten hat, das siehst du überhaupt gar nicht so. Und deswegen ist es immer so.
Also hat man auch eine Motivation, das dann eben mehrfach zu spielen, weil man dann ja auch die andere Perspektive noch nehmen kann.
Und Orte sind halt teilweise unterschiedlich. Also das mit dem Tauchen war jetzt das, was man uns gezeigt hat, das hat das ganz gut illustriert. Die eine Gruppe ist unten und schaut sich so einen Wrack an. Und der andere Spieler sieht das nie, sondern bekommt das nur erzählt. So, ja, wir haben da unten voll den coolen Scheiß gefunden, so, und hat keine Ahnung, wovon die da reden, weil sie es halt selber nicht gesehen haben. Und das ist schon ziemlich cool, weil man halt auf diese Art und Weise dieses Spiel halt wirklich mehrmals spielen kann. Und gerade was die andere Gruppe nicht macht, ist ja so ein treibender Faktor von so Horrorfilmen auch, ne? Also die Gruppe teilt sich auf. Genau. Man weiß halt nie, was mit den anderen ist. Und gerade so, kommt auch natürlich durch die Teenie-Filme, aber auch durch viele andere Horrorfilme, kann man diesen anderen Leuten vertrauen. Verbünden die sich dann am Ende vielleicht sogar dann, um gegen diese Bedrohung zu kämpfen. Also was passiert mit diesen Piraten? Werden das am Ende nicht vielleicht sogar die Guten?
Ich finde es cool, dass es so eine Fortführung ist von diesem Hidden Agenda. Mhm. Da hat es ja lokal Online-Player gehabt, aber man hat eine Geschichte und die Entscheidungen wurden dann quasi demokratisch getroffen.
Genau.
Aber trotzdem hatten manche dann eben so eine Hidden Agenda und haben versucht, andere Dinge zu erreichen. Und das finde ich eigentlich eine konsequente, coole Fortführung von Supermassive Games, da so ein bisschen was Neues reinzubringen, was Telltale und so bis jetzt ja noch nicht geschafft haben, eben so wirklich einen krassen, richtigen Online-Multiplayer reinzubringen. Das Einzige, was so vielleicht ein bisschen in die Richtung geht, ist dieses Breakout-Spiel.
Genau.
Dieses,
A Way Out heißt das.
A Way Out, genau. Aber da war das ja klar geskriptet.
Genau, A Way Out ist mehr gamey. Also deswegen, ich habe auch ein GameStar-Video zu dem Spiel gemacht. Und da habe ich aber auch gesagt, das ist der erste interaktive Film, der so ist. Und da muss man trennen. Also klar, A Way Out hat auch eine richtig geile Multiplayer-Komponente, aber A Way Out ist auch mehr klassisches Videospiel. Also interaktiver Film, wir reden hier wirklich von quasi echte Schauspieler, FMV-Videos, nur halt mit einer modernen Technik. Nichts anderes ist das 3D. Also das ist jetzt nur, also da werden auch Schauspieler gescannt und Motion Capture, das ist quasi nichts anderes. Und das ist ein cooles Feature. Und wo du jetzt gerade jetzt noch sagst, abschließend, es gibt auch so einen Kinoabendmodus. Und der ist auch cool. Du kannst also auch lokale Multiplayer spielen. Dann erlebst du das Spiel aber nur aus einer Perspektive, also quasi an einem Bildschirm. Aber gibst untereinander das Pad weiter. Und naja, und das, im ersten Moment habe ich gedacht, naja, warum eigentlich? Aber dann habe ich ein bisschen drüber nachgedacht. Und es macht schon Sinn, weil viele Menschen, jetzt nicht ich, aber viele andere Menschen gucken sich Horrorfilme auch gerne in der Gruppe an. Also das ist für die dann irgendwie so einfach cool, einen Film auszuleihen und den dann zu vier, zu fünf zu gucken. Und man hat dann so ähnlich wie bei Hidden Agenda dann einfach so diese Art, dieses Koop-Erlebnis, das Lokale, das hat man dann hier sozusagen auch übertragen.
Also das ist dann halt nicht parallel, sondern ich sehe dann wirklich auch, wo du dann bist und sehe dann deinen Ort, aber das heißt, die Entscheidung trifft dann wirklich jeder trotzdem, jeder Charakter, aber die anderen kriegen es dann halt mit.
Genau, oder? Perfectly einfach right.
Im Unterschied zum Online.
Okay. Richtig. Und also nochmal die Frage, also weil wir oft Until Dawn gesagt haben, bei Until Dawn wechselt man die Charaktere immer so per eigentlich schon fast zufällig irgendwie durch. Das ist hier bei Man of Medan aber auch so. Das heißt also auch im Zweispieler-Koop-Modus bist du immer in jeder Szene eine andere Figur. Das macht die Figurenbindung ziemlich schwer. Ich finde, bei Until Dawn hat es nach einer Zeit funktioniert, weil dann irgendwann auch so Stellen kamen, wo man sehr intensiv nur mit einem Charakter gespielt hat. Bei Man of Medan befürchte ich, dass die Szenen zu kurz sind, um so eine Charakterbindung aufzubauen. Ich mag die Charaktere, die sind schon grundsätzlich ganz cool. Ich liebe den Captain, sie ist die Allergeilste, sie ist die super coole, taffe Frau. Aber die, also ich habe ein bisschen Angst, dass sie trotzdem so ein bisschen irgendwie in dieser Geschwindigkeit untergehen, weil es ja auch heißt, dass Man of Medan kürzer sein soll als die anderen Sachen.
Ja, ich bin intrigued. Ich bin gespannt wegen der bisherigen Sache, die Supermassive Games gemacht haben.
Ja.
So, ja. Also ich traue denen zu, dass das noch dieses Ruder rumreisen, um in der Metapher zu bleiben. Aber mir macht echt ein bisschen Sorge, dass du da jetzt schon die filmischen Qualitäten siehst auf einem Preview-Event, wo man im Grunde ja eigentlich davon ausgeht, dass das die beste Seite des Spiels ist, die dort gezeigt wird.
Das war,
wenn man die Leute nach Hamburg karrt, dort denen das Spiel präsentiert und sich gute Previews erhofft, dann aus PR-Sicht würde ich doch da die beste Stelle des Spiels zeigen. Und du hast jetzt gesagt, das war eine schlecht geschrieben, schlecht geschnitten. Das macht mir Sorgen.
Ja.
Das macht mir echt Sorgen.
Und das war ganz schön mutig, dass die uns das gezeigt haben. Und das ist eine echt große Presseveranstaltung gewesen. Da waren über 60 Pressevertreter, teilweise auch wirklich international, waren wirklich dabei. Da sind auch Leute aus Amerika extra gekommen und so. Und was ich jetzt so gehört habe, gestern ist ja das Embargo gefallen, deswegen wusste ich jetzt nicht, was die anderen Leute vorher da wussten. Also klar, habe ich mich vor Ort ein bisschen unterhalten. Da war jetzt auch nicht jede Reaktion negativ wie meine. Also es gab auch einige, die es echt cool fanden und die das jetzt gar nicht so gestört hat. Aber insgesamt war das Presseecho jetzt auch nicht so gut. Und ich finde es ganz schön mutig, dass sie uns das gezeigt haben, diesen großen Schritt. Das Problem ist halt auch, dass das Spiel an der Stelle, wo es wirklich interessant wird, nämlich da, wo sie das Geisterschiff erreichen. Also sie ist halt so ein kleiner Prolog, was vorher war. Das kommt halt aus dem Zweiten Weltkrieg, ist so ein amerikanisches Kriegsschiff. Irgendwas ist da passiert. Und dann gibt es einen Schnitt, du weißt nicht so genau, was auf diesem Boot abgegangen ist. Dann geht es in die Neuzeit und dann kommt diese Gruppe von Leuten da drauf. So klassisches Horrorfilmmaterial, ist schon spannend und cool. Man ist auch gespannt, was da so passiert. Und die kommen da gerade an dieses Boot an und dann macht die Demo einen Schnitt und sagt, hier geht's dann halt erst in der Vollversion weiter. Und meine Hoffnung ist, dass es dann geil wird, weil die Gamescom-Demo, die ich letztes Jahr gespielt habe, hat auf dem Boot gespielt und die war richtig cool. Die war saucool, die war filmisch auch richtig gut gemacht, die war technisch auch viel sauberer, die hatte viel weniger Glitches und so weiter, weil dort ist hier auch so Textur, Nachladefehler und so. Das kann aber auch sein, dass es am Netzwerkcode lag. Und Until Dawn hat in den ersten Kapiteln auch nicht richtig funktioniert, das muss man fairerweise sagen. Also der Prolog und auch das erste Kapitel von Until Dawn war ein Haufen Scheiße. Das war einfach kacke. Und ich hätte, und es entspricht nicht der Qualität, die später kommt. Until Dawn wurde so ab dem ersten Drittel, wenn das mal vorbei war, wenn die Story erstmal so richtig Fahrt aufnimmt, konnte man nicht mehr aufhören zu spielen. Und ich hoffe, das passiert bei Man of Medan auch.
Nun gut, wir drücken die Daumen. Im August kommt's, gell?
Jo, genau. Darauf, jetzt habe ich mir einen Mate verdient, nach 20 Minuten reden.
Ja, Bonus-Content im wahrsten Sinne des Wortes. Hätten wir auch eine eigene Folge draus machen können eigentlich, sag mal.
Ja, aber wie gesagt, kommt in 6 Wochen raus, machen wir auch eine eigene. Also machen natürlich zu der Vollversion.
Eine Folge dazu.
Das ist auch ein tolles Ding, um das halt auch zu besprechen, weil, und das machen wir dann einfach zu zweit. Also ich habe auch Bock, das mit dir zu spielen. Also ich glaube,
unbedingt, das wird online richtig cool. Ja dann.
Erinnerst du dich so ein bisschen daran, dass die, dass es in Dead Space 3 diesen Multiplayer-Koop-Modus gab und dass der eine Spieler nicht dieselben Sachen gesehen hat wie der andere? Das machen sie hier auch. Also es gibt eine Stelle, wo der eine einen Geist sieht, den der andere gar nicht sieht. Und das ist cool. Und darauf habe ich richtig Bock. Also dass dieses Erlebnis und dann so auszutauschen, ey, wie war das eigentlich für dich in der Szene und so, um dann vielleicht ein neues Spiel zu starten. Ich weiß nicht, ob man das kontrollieren kann, ob man dann so auswählen kann, Weg A, Weg B, wie das Spiel das differenziert, ne, dass man nicht dasselbe sieht sozusagen. Ich keine Ahnung, das, darüber haben sie sich dann auch ein bisschen ausgeschwiegen, wie das technisch funktioniert. Aber wenn man dediziert sagen kann, ich nehme Pfad A und Pfad B, und man kann das dann zweimal spielen, das ist schon cool. Da habe ich Bock drauf. Trotz der filmisch eher durchwachsenen Qualität. Es fällt, also vor allen Dingen, wir meckern ja immer über David Cage und so, aber filmisch ist das top. Detroit ist so geil inszeniert. Also da kann mir keiner was erzählen. Das ist natürlich ein bisschen mehr gamey, da passieren auch viel mehr Sachen drin und so. Und natürlich hat das ein viel höheres Budget als Man of Medan. Man of Medan ist ja jetzt wirklich so ein bisschen aus Sparflamme gekocht, auch wenn das jetzt irgendwie Namco-Gelder drin hat, aber der Unterschied ist schon deutlich und dafür macht Supermassive schon gute Sachen. Es ist halt nur so, interaktiver Film muss sich eben daran an einem Film messen. Das sind halt eben andere Maßstäbe und das muss dann irgendwie auch sitzen. Und das
fand und Handwerksfehler sind halt Handwerksfehler. Ja. Also du hast ja gut beschrieben, die fallen ja nicht nur den Profis dann auf, sondern machen ja auch ein Gefühl dann aus, dass sich es irgendwie unrund anfühlt.
Und es könnte sein, also meine Hoffnung ist, dass es wirklich auch Teil des Multiplayers ist, diese Glitches, dass so, also Kopfpositionen zum Beispiel sich von einer Szene zu anderen, weil vielleicht der Netzwerkcode nicht hinterherkommt, das zu synchronisieren oder sowas. Das ist wirklich, also ich bin da technisch nicht so drin, um es erklären zu können. Ich hoffe aber, dass diese Glitchiness und dass diese Fehler durch diesen Multiplayer kommen und dass man einen Singleplayer spielt und dann so die Gamescom-Eindrücke kommen, so geil, Horror und so. Dann darf es auch ein bisschen kacke geschrieben sein. Also die Horrorfilme, die ich jetzt genannt habe, Virus zum Beispiel, oh Gott, der ist furchtbar geschrieben. Aber es ist ein Film aus meiner Kindheit und ich habe den damals gerne geguckt, deswegen habe ich da so ein bisschen nostalgisches Gefühl, aber streng genommen ist es ein kompletter Scheißfilm.
Alles klar. Gut, wir werden das Spiel besprechen, wenn es dann jetzt demnächst kommt. Deswegen haben wir gedacht, machen wir die Preview jetzt hier bei Intern Moin statt einer eigenen Folge. Und dann kommen wir zum Wochenrückblick. Bevor wir dazu kommen, kurz noch Ankündigung. Nächste Woche bei Intern Moin verlosen wir ein Media-Kit von Blood and Truth. Hat Sony uns angeschrieben und hat gesagt, Blood and Truth kam ja bei euch ganz gut an. Wollt ihr nicht ein Media-Kit verlosen? Das heißt, eine Version des Spiels, das ist dann Media-Kit, das sind immer diese Pressekits, die dann rausgehen, da ist dann noch so ein bisschen Schnickschnack und cooler Kram dabei. Aber im Endeffekt ist es eben einmal das Spiel Blood and Truth für die PlayStation 4 für PSVR exklusiv erschienen. Und am 18. Juli kommt dafür die Demo, deswegen verlosen wir das eben jetzt diese Woche. Dann könnt ihr das ausprobieren, wenn es euch gefällt, macht am Gewinnspiel teil. Und am 20. Juli hier bei Intern Moin, 0 Uhr, der Rechtsweg ist ausgeschlossen, wird dann ein Gewinner oder eine Gewinnerin gezogen. Und wir machen das so, normalerweise machen ja alle Patreons und Steady-Supporterinnen automatisch teil. Da das jetzt aber exklusiv für PSVR ist, würde ich es so machen, dass ihr unter der Blood and Truth-Folge einfach kommentiert, wenn ihr am Gewinnspiel teilnehmen wollt. Die Blood and Truth-Folge bei uns, die ist Folge der Woche gewesen, also dürfen alle mitmachen. Das ist die Folge wann ist die veröffentlicht worden? Am 1.6. war die, genau. Also blättert nochmal bei uns auf insertmoin.de zurück zur Blood and Truth-Folge und kommentiert dort unter den Kommentaren, wenn ihr am Gewinnspiel teilnehmen wollt. Alle weiteren Infos findet ihr natürlich dann auch nochmal mit der genauen Beschreibung und so hier auf diesem Blogpost von InternMoin. Und dann drücke ich euch die Daumen. Blood and Truth macht wirklich sehr viel. Also hat mich völlig geflasht. Finde ich eins der coolsten VR-Spiele. Und dann freue ich mich, da nächste Woche einen Gewinner oder eine Gewinnerin zu ziehen. So, dann kommen wir doch zum Rückblick, Micha. Über Le Brett muss ich mit dir nicht reden. Das war einfach unsere Brettspielfolge.
Es tut mir sehr leid.
Dann am Dienstag hatten wir, also kurz zur Erklärung, Le Brett ist so ein ähnliches Format wie unser Snack-Format, nur eben speziell auf Brettspiele oder wie Le Buffet. Das sind unsere Sammelfolgen, wo wir nicht monothematisch über Spiele reden, sondern eben mehrere Spiele in eine Folge zusammenpacken. Am Montag war eben Le Brett, da haben wir über vier neue Brettspiele gesprochen und da haben wir auch ausführlich über das Spiel gesprochen, was ich dir erzählt habe, wo man dieses Mädchen im Koma versucht aufzuwecken und zu retten und durch die verschiedenen Erinnerungen und so wandert und dort Rätsel löst wie so ein Escape-Raum. Da haben wir sehr ausführlich als Schwerpunktthema drüber gesprochen mit Daniel und Stefan. Mhm. Und am Dienstag haben wir beide was Ähnliches gemacht, nämlich Le Snack, aber über Videospiele.
Ja, genau. Snack ist halt so ein snackiges Snack-Format, wo man ein bisschen rumsnacken kann und kleine, knackige Spielchen gesnackt. Vernascht. Nein, im Ernst. Also das ist ein Format, wo wir über Spiele reden, die also nicht explizit klein sind, aber wo wir denken, dass einfach eine große Folge sich nicht zu lohnen würde. Und das sind aus verschiedenen Gründen. Also einfach, weil das einfach zu nischige Spiele sind oder weil das einfach irgendwie vielleicht zu kleine Spiele sind oder weil das vielleicht Spiele sind, wo wir keinen Gast zu finden. Aus diesem Grund gibt es dieses Snack-Format. Weil einfach viele Sachen auch so unter den Tisch fallen. Also manchmal spielen wir auch einfach Dinge an und denken, oh, Moment, eigentlich könnte ich drüber was sagen, aber ich finde jetzt niemanden, mit dem man was über den, mit dem ich was drüber sagen kann. Und diesmal haben wir eine ziemlich bunte Mischung gehabt. Wir hatten ein Spiel, das letztes Jahr komplett untergegangen ist und was ich absolut liebe, und zwar Planet Alpha. Das ist ein Cinematic Platformer, hatten wir drin besprochen. Das kann ich nur groß empfehlen für Leute, die so Spiele wie Limbo und so weiter mögen. Dann haben wir Sendro und Kagura Peach Boy besprochen. Das ist ein Anime-Erotik-Flipper, wo wir beide sehr unterschiedlicher Meinung waren. Und jetzt hilf mir mal kurz auf die Sprünge. Dann hatten wir noch Gato Roboto.
Den Katzen.
Genau.
Gato Roboto.
Das habe ich jetzt gekauft.
Ist geil, oder?
Ja, mega. Alter, das ist richtig gut. Ich hatte ein bisschen Schwierigkeit mit dieser Farbpalette. Es ist ja nur schwarz-weiß. Also wirklich knallhart schwarz-weiß. Und es gibt, ich musste erstmal lernen, dass die Gegner, wenn man das Bild wechselt und dann wieder zurückkommt, dass sie ja alle wieder da sind, dass sie respawnen. Mhm. Und das ist im ersten Moment so, man sieht die nämlich nicht auf den ersten Blick. Die sind halt farblich nicht so gekennzeichnet. Du musst einfach sehr genau hingucken. Davon abgesehen, super Spiel. Also genau mein Humor. Man ist ja halt diese kleine Katze, die völlig versehentlich einen Absturz eines Raumschiffs provoziert und natürlich dann einen Mech-Anzug findet und durch die Gegend springt. Und es ist sehr tight von der Steuerung und von allem. Ja. Mich hat es sehr, sehr angenehm an das Ur-Metroid erinnert.
Es ist ja auch eine eindeutige Hommage, genau, an das erste Metroid.
Weil man ja auch so, da hat man ja sogar dieselben Türen. Also sind ja auch diese runden, genau, Türen und so etwas. Und ist schon echt cool. Also mir gefällt das ist richtig cool, gut. Ja. Ist ein bisschen kurz. Ich habe nach 5 Stunden oder so hatte ich es schon durchgespielt.
Ja, aber das finde ich jetzt eigentlich auch für so eine Art von Spiel eigentlich ordentlich. Also arg viel länger hätte sich das, glaube ich, auch nicht getragen. Natürlich hätte man noch ein paar Dungeons mehr und ein paar Aufgaben machen können, aber ich fand die Länge eigentlich genau richtig, weil die Bosse sind schon ziemlich knackig. Also das ist schon nicht so ohne.
Ja, war okay. Also, ja doch, also es ist schon so mittlere Schwierigkeit. Aber ich fand es richtig gut. Also ich kann es sehr empfehlen und ist auch gar nicht teuer. Kostet irgendwie 8 € oder so. Ja. Und ich hatte noch so Bonuspunkte für die Switch. Das war also ideal. Da habe ich quasi 5 € für bezahlt oder so, als ich die Punkte eingelöst habe. Also ein gutes Ding.
Und das vierte Spiel im Bunde war Samurai Showdown, ein Reboot des Klassikers, des Fighting-Klassikers von SNK. Das erste in der Unreal Engine 4 und hat einen fantastischen Grafikstil und ein, ja, wie wir herausgestellt haben, ein super duftes Kampfsystem, was halt eben so ein sehr eigensinniges Kampfsystem hat, unterscheidet sich deutlich eben von Klassikern wie Street Fighter oder Mortal Kombat,
ja,
und hat absolut Berechtigung, glaube ich, da einen Blick drauf zu werfen.
Ja, super gutes Beat'em ab und sieht wahnsinnig toll aus, hat richtig witzige Charaktere, ein gutes Ding. Befürchte ich fast, dass es eher so nur für so Fighting-Game-Enthusiasten gespielt werden wird, aber wer jetzt vielleicht was anderes sucht, außer Tekken oder Street Fighter, der kann das sich gerne daran mal probieren, wirklich gut.
Ja. Am Mittwoch ging es dann weiter mit einem Metroidvania-Spiel, während Gato Roboto ja quasi eine Hommage ist an das erste Metroid. Der erste Teil des Kofferworts Metroidvania ist Bloodstained, eine eindeutige Hommage an Castlevania Symphony of the Night, was für viele, glaube ich, das Metroidvania-Spiel schlechthin ist. Das ist der zweite Teil des Kofferworts, nämlich Castlevania. Und die beiden Spiele waren ja so genreprägend, dass eben auch der Genrebegriff dadurch entstanden ist. Und Symphony of the Night, klar, zeitloser Klassiker. Und Bloodstained Ritual of the Night ist jetzt von dem gleichen Macher, von dem, ich kann mir den Namen nicht merken, IGA.
Ja.
Abkürzung IGA.
Der Wein trinkt im Trailer.
Der hat 2015 eben ein Kickstarter gestartet und hat gesagt, er war quasi der geistige Vater von Symphony of the Night und er würde gerne einen geistigen Nachfolger zu diesem Spiel machen. Bloodstained Ritual of the Night hat einen sehr ungewöhnlichen Grafikstil, ist alles so 3D, also 2,5D-Plattformer. Und davor hatte ich ein bisschen Sorge, weil sich die ersten Versionen auch so ein bisschen wonky gesteuert haben. Aber ich kann komplett Entwarnung geben. Ich habe zusammen mit Dimi von der GameStar Bloodstained besprochen und wir sind beide uns sehr einig. Bloodstained ist eine ganz klare Liebeserklärung an das erste Castlevania und ich glaube auch unser Podcast ist ein bisschen eine Liebeserklärung an Bloodstained. Wir haben 2, 3 kleine Kritikpunkte. Ja, das Spiel ist nicht sehr zeitgemäß, ist nicht sehr modern, hat so ein paar kleine Mankos, die man aber gut, über die man gut hinwegsehen kann. Wenn man das Genre mag, dann wird man da sehr glücklich werden. Das ist ein sehr, sehr cooles Castlevania-artiges Spiel. Hat zwar nicht die Originallizenz, aber fühlt sich in allen Punkten an wie ein klassisches Castlevania. Und man hat unglaublich viel zu tun und zu entdecken. Du hast, glaube ich, auch schon ein bisschen reingespielt.
Ein bisschen? Ich liebe es. Hallo? Ich finde es großartig. Also jetzt kann ich ja auch ein bisschen was dazu sagen. Dafür ist ja dieses Intermoin auch ganz cool, weil ich dann im Nachhinein immer ein bisschen was sagen kann, weil ich dann oft nicht so schnell bin wie du mit den Spielen. Dieses Spiel ist eins der besten Spiele, die dieses Jahr rausgekommen sind. Ungelogen. Scheiß mal drauf, dass es irgendwie ein altes Spielprinzip ist. Ich finde, gerade deshalb finde ich es gut. Und ich liebe es, weil einfach alles funktioniert. Also erstens ist Mirai eine der coolsten Action-Heldin ever.
So. Miriam.
Ja. Miriam, Entschuldigung. Mirai? Ja. Wie komme ich auf Mirai? Miriam. So, scheint das Jahr der coolen Action-Heldin zu sein und Mirai ist einfach super. Das ist so eine Alchemistin. Ich finde das Alchemisten-Thema auch cool. Ich mag das ganze Art-Design. Also, ich war, sie haben ja wirklich viel dran gearbeitet nochmal. Also, sie haben ja viel an dem Beleuchtungssystem gemacht, weil als ich diese Version auf der Gamescom gesehen habe, kam das alles ein bisschen flach und es hat nicht so wirklich so eine Tiefe gehabt und da haben sie viel gemacht, also an den Kontrastwerten rumgeschraubt und dann auch wirklich viele Umgebungen so ein bisschen deutlich plastischer gemacht, so dass es jetzt so richtig, da jetzt wirkt es, jetzt hat das 3D irgendwie auch einen Sinn, also es ist nicht einfach nur eine Engine, sondern es hat wirklich jetzt auch viele Orte sehen richtig, richtig cool aus. Die Steuerung, gebe ich dir recht, ist jetzt auch sehr viel besser. Man hat wirklich auch eine Motivation durch diese ganzen Rollenspielsysteme, die da irgendwie so ein bisschen drin sind. Also man ist ja nicht nur läuft ja nicht nur von A nach B, sondern man kann ja wirklich auch Sachen mit der Zeit alchemisieren, wie nennt man das? Braun machen. Und es ist wirklich so dieses klassische Freischalten durch Besserwerden und durch Progression. Und das macht richtig Spaß. Das ist nicht zu übertrieben, es ist gamey, aber nicht so anstrengend von der Motivationskurve. Weißt du, was ich meine? Also du musst nicht zu viel.
Ja, absolut. Man kann halt dann immer ein bisschen craften, man kann ein bisschen sammeln, man kann ein bisschen Quests erledigen. Es ist insgesamt halt so ein bisschen einfallslos, was diese Zusatzaufgaben angeht. Also man muss halt immer irgendwie bringe Objekt A zu dem, töte 10 Feinde von dem oder sammle XY ein. Aber das ist ja nur die Nebenquesterei. Ja? Deswegen kann ich das irgendwie gut verzeihen. Und man hat halt dadurch auch wahnsinnig flexibles Kampfsystem. Also du kannst halt mit der schweren Axt schlagen oder du entscheidest dich irgendwie dann doch irgendwie für die Schusswaffe, kannst dann Spezialmunition dafür craften. Also wenn man irgendwie Bock hat, da Dinge auszuprobieren, ist es ein reiches Füllhorn an unterschiedlichen Sachen, die man dort eben ausprobiert. Auch die ganzen Shards, die man sammelt. Also das ist ja so klassisch Castlevania, dass du, wenn du einen Feind besiegst, kannst du deren Spezialfähigkeit einsaugen und die dann auch benutzen. Und das finde ich eigentlich generell sehr motivierend, dann auch zu gucken, welche Monster haben eine Eigenschaft, die ich gerne ausprobieren möchte. Dann farmst du die quasi ab, bis du diesen Shard hast und dann probierst du dich damit aus, kannst die dann auch wiederum aufbessern und verbessern, hast verschiedene Kombos, die du entdecken kannst. Das ist schon sehr, sehr cool. Aber halt trotzdem sehr oldschool insgesamt.
Ja, aber ich finde, was mich daran begeistert ist, dass die, abgesehen von der tollen Atmosphäre und dem ganzen Drumherum und der Musik, die Musik ist auch großartig und der ganze Flair, finde ich aber auch gut, dass dieses Spiel wirklich das Gefühl gibt, dass du stärker wirst. Denn diese Progression gibt es natürlich auch in anderen Spielen, aber es gibt manche Spiele, wo du das Gefühl hast, du musst das machen, damit das Spiel sein Potenzial entfaltet, sozusagen. Ne? Also es ist, als würdest du am Anfang sofort zurückgehalten werden und damit das Spiel in seiner Ursprungsform so stattfindet. Aber hier hast du eher das Gefühl, dass man stärker wird und man hat nicht den Eindruck, dass man von Anfang an so komplett irgendwie an allem gehindert wird, was man irgendwie tun möchte. Und das ist so ein ganz schmaler Grat, den Bloodstained aber total gut hinbekommt. Also man kennt es von vielen so vielen Open-World-Spielen, die jetzt auch, die ja in zahlreicher Form erscheinen so und die auch so ein ähnliches Progressionssystem hat, dass man so das Gefühl, dass da so eine Absicht, dass sie erst davon aus, also das Spiel erst so designt worden ist, dass man alle Fähigkeiten hat und dass es Spaß macht und so weiter. Und dann haben sich im Weg überlegt, ja, aber wir müssen den Spieler erstmal dahin bringen und deswegen nehmen wir Stück für Stück diese Fähigkeiten nach und nach weg. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, so vom Gefühl, für mich fühlt sich, als Spieler fühlt sich das so an, als würde Bloodstained immer auf einer spaßigen Grundlage aufbauen. Was kann man von hier aus noch besser machen? Was kann von hier aus noch passieren? Man kommt immer so eine Ebene höher. Verstehst du, was ich meine? So ganz schmale Linie. Und das kriegt das Spiel total gut hin. Und deswegen macht es auch Bock, die ganze Zeit das zu spielen. Und trotzdem nimmt sich das auch nicht so ernst. Das finde ich auch cool. Also es hat so einen total coolen Gothic-Stil, der auch gut passt. Und auf einmal hast du da so eine Riesenkatze.
Ja, es ist lustig, aber es ist halt sehr inkonsequent in sich. Also da war Castlevania schon in sich stimmiger, diese Gothwelt. Hier ist es so ein bisschen so ein augenzwinkernd, aber manchmal halt auch albern, wenn da dieser Yorkshire Terrier Kopf kommt oder diese Katze mit Hörnern. Die sehen zwar cool aus, aber so stimmig in sich ist es alles nicht. Aber es sind halt Dämonen und damit kann man irgendwie alles erklären. Aber die Story war so ein bisschen der Schwachpunkt, die Dimi und ich hatten. Mhm. Also da bleiben die Charaktere, finde ich, sehr blass, auch im Vergleich zu den alten Castlevania-Spielen. Aber das tut dem Spiel irgendwie keinen Abbruch. Was mich dagegen gestört hat, war so diese, es wirkt ein bisschen unbalanciert oder ungeschliffen an manchen Stellen. Also gar nicht so sehr, weil es oldschool ist, sondern weil es halt vielleicht einfach ein Kickstarter ist. Manche Elemente fühlen sich so an, die haben wir noch reingemacht, weil halt Kickstarter Pledge Goal XY erreicht worden ist. Ja? Deswegen kannst du jetzt halt da noch irgendwie den Gärtner besprechen und da noch irgendwie Saat pflanzen und dann einmal Kartoffel ernten. So, ja, hätte ich auch nicht unbedingt gebraucht.
Ja.
Und dann die Sache, es wirkt ein bisschen unbalanciert. Am Anfang sind die Monster stark und du stirbst auch. Und dann am Ende fühlst du dich halt dermaßen overpowered, was dem Spiel ja auch irgendwie passt. Also du musst halt sehr viel grinden, dadurch, dass du die Shards willst, bestimmte Items suchst, levelst du halt ständig auf. Und dann war das Spiel irgendwann zu einfach. Also dann habe ich sogar die Bossgegner auf First Try geschafft. Wenn du halt ein bisschen erkundest und dich umguckst, dann hat es so gekippt. Also dann war es auf einmal sehr einfach, weil du halt auch im Endeffekt eingebaut cheaten kannst. Also du kannst dir halt so viele Tränke mitnehmen, dass du halt einfach dich an die Bosse stellen kannst, auch wenn du die Muster nicht lernst, dann stellst du dich halt hin und trinkst halt einen Trank nach dem anderen. Also das Spiel hat da nicht so eine moderne Art, den Schwierigkeitsgrad zu balancen, sondern du kannst halt einfach grinden und draufhauen, ohne irgendwie das zu machen. So, das fand ich ein bisschen schade. Aber
ja, ich denke, das sind valide Kritikpunkte auch. Ja, das sehe ich ähnlich. Ja. Also da könnte man noch ein bisschen was verbessern. Insgesamt hat mir das aber wahnsinnig viel Spaß gemacht.
Und ich habe auch gefühlt jeden Tag mich drauf gefreut, wann ich endlich weiterspielen kann und bin jetzt auch durch und großartig.
Man will nicht mehr aufhören.
Dieses Genre mag.
Ja. Und genau. Vor allen Dingen, also jetzt habe ich Bock, die 8-Bit-Version zu spielen. Die gab es ja auch zum Kickstarter. Die lief ja irgendwie parallel. Die soll ja noch ein bisschen stärker an das klassischen Castlevania dran sein. Die werde ich mir demnächst mal vornehmen. Eine Sache vielleicht, weiß nicht, ob ihr drüber gesprochen habt, aber ich hatte die Chance, tatsächlich jede Konsolenfassung zu spielen. Also ich habe auf der Switch und auf der PS4 und auf der Xbox gespielt. Und die Switch-Version ist eine Katastrophe. Die nichts kaufen. Also es sei denn, ihr habt nichts anderes als eine Switch. Also wenn ihr nicht wisst, wie die anderen Versionen sind, könnt ihr irgendwie schon damit leben. Aber ehrlich, das ist, also Details fehlen, es ruckelt, es gab Bugs und so weiter. Mir hat diese Version nicht gefallen. Also sie sieht deutlich schlechter aus als die PS4-Version. PS4-Version ist cool, läuft flüssig. Aber die Xbox-Version hat so ein paar kleine Mini-Ruckler, was ein bisschen stören kann. Dafür.
Das hat die PlayStation auch bei mir,
ja. Hat die auch, ach so. Also bei mir hat die das. Komisch, ist mir gar nicht aufgefallen. Aber ich habe es dann aber auf Xbox weitergespielt, weil das Ding hat 4K. Und das sieht man schon. Also klar, es ist jetzt nicht State-of-the-Art-Grafik im Sinne von AAA oder so, aber da werden so manche Sachen, gerade so auf den Kostümen oder so in den Hintergründen, die Texturen so an den Wänden und so, es gibt da manchmal so gotische Verzierungen, die kommen in 4K noch mal ein bisschen geiler. Und komischerweise hat die PS4-Version kein 4K, obwohl die ja eigentlich Pro-Support hat, aber die bleibt irgendwie bei 1080p. Und das sieht man schon auf einem etwas größeren Schirm. Und deswegen würde ich, wenn ihr die Wahl habt, wenn ihr eh alle Konsolen habt, holt euch die Xbox-Version. Aber PC ist wahrscheinlich eh. Also
PC ist auch hübsch,
ja. Ja, PC ist wahrscheinlich einfach die. Aber Switch, ey, nein. Also es sei denn, ihr habt jetzt nichts anderes. Für unterwegs ist es sicherlich auch cool. Aber da fehlen wirklich Sachen im Hintergrund. Also sind Details raus und Beleuchtungseffekte fehlen und so weiter. Und das nimmt dem Spiel schon echt viel Atmosphäre weg.
Gut, Dann die Donnerstagsfolge, über die kann ich noch nicht sprechen, weil die gibt's noch nicht. Das ist ein bisschen blöd gelaufen. Wizards Unite, das Harry Potter-Spiel, was auf der technischen Basis von Pokémon Go funktioniert, also ein Location-Based Virtual Augmented Reality Game im Harry Potter-Universum. Da habe ich einen Cast geplant. Ich habe es auch fleißig gespielt mit Sebastian von IGN, also Head of IGN. Mit dem werde ich diesen Cast auch noch aufnehmen. Das hat aus verschiedenen Gründen nicht zeitlich, haben wir dann nicht mehr zueinander gefunden. Der Termin war ausgemacht, dann ist der geplatzt. Am nächsten Tag hatte meine Frau Geburtstag, da hatte ich dann keine Zeit und deswegen tut mir leid, der verschiebt sich, aber den reichen wir auf jeden Fall nach. Ich hoffe, dass wir heute dazu kommen. Am Freitag ist gerade die Aufnahme, dass wir heute dazu kommen und dass ihr den dann auch schon gehört habt. Wenn ihr diese Intern-Moin-Folge hört, müsste die eigentlich schon live sein. Die Folge Wizards Unite, aber da kann ich noch nichts zu sagen, nur als Erklärung. Und die Folge vom Freitag war Sea of Solitude und das ist auch unsere Folge der Woche. Da haben wir beide ausführlich über Sea of Solitude gesprochen, EAs große neue Indie-Hoffnung. Und da brauchen wir jetzt auch nicht mehr nochmal drüber reden, das hört ihr gleich einfach in voller Länge morgen oder habt sie schon gehört. Das war eh von uns beiden, deswegen haben wir da auch nichts mehr zu ergänzen, würde ich sagen.
Okay, ja genau, eben das werdet ihr dann gleich auch hören. Auf jeden Fall ein hörenswertes Thema und lasst euch von Electronic Arts nicht abschrecken. Also es gibt keinen Grund, sich von Electronic Arts generell abschrecken zu lassen, aber Electronic Arts hat einfach diesen Ruf.
Es ist ein sehr ungewöhnliches Spiel für
EA. Genau, aber für auch selbst für EA-Fans ist und selbst mit Yanni, mit Unravel und so im Hinterkopf, ist es trotzdem ungewöhnlich und das solltet ihr euch auf jeden Fall anhören. Außerdem ist es ein deutsches Spiel und da kann man auch ruhig mal hören, was bei uns hierzulande so abgeht im Game-Dev-Bereich. Also hört mal rein.
Ja. Und gute Überleitung, ich mache heute noch ein Interview mit Cornelia Geppert, das ist die Autorin und Produzentin von Sea of Solitude, die bei Yomai eben dieses Spiel zu verantworten hat und auch die ganze Story und eben diese persönlichen Erlebnisse auch als solche beschreibt. Mit der werde ich nachher ein Interview führen und das wird auch unsere Folge vom, ich schätze mal einfach, dass wir die dann auch gleich am Montag machen, wenn das Interview klappt oder wenn das audiotechnisch funktioniert, dann wird die auf jeden Fall Anfang nächster Woche erscheinen, ein Interview mit Cornelia Geppert. Dann haben wir noch eine Folge Le News geplant. Da werde ich mit dem Robin noch einen Termin suchen, um über die neuen Ereignisse in der Spielebranche und Szene zu sprechen. Dann gibt es noch eine Folge, die geplant ist. Wir wollen eine Sonderfolge von Le Brett machen, aber wir reden nur über Brettspiel-Umsetzungen für Smartphones, Tablets und Co. Also eine Folge, die besten Brettspiel-Apps. Ja, welche Apps eignen sich jetzt nicht irgendwie die Hybrid-Versionen, also welche Brettspiele mit App-Unterstützung kommen, sondern wirklich einfach klare Umsetzungen. Wir haben einen dabei, der sehr gerne Solo spielt. Also welche Spiele, Apps eignen sich vielleicht auch für unterwegs, fürs Flugzeug oder so weiter, die auf einer Brettspielbasis basieren oder aufbauen. Und welche Brettspiele haben vielleicht einen coolen Multiplayer-Modus. Da werden wir uns ein paar Perlen raussuchen und die dann für euch besprechen. Und ein Brunch ist noch geplant. Ich würde gerne mal wieder brunchen. Das Thema halte ich jetzt mal noch zurück. Mal gucken, ob der Cast klappt. Vielleicht entscheiden wir uns noch mal um. Und was gibt's noch, Micha, von deiner Seite aus? Was ist bei dir geplant nächste Woche?
Also ich habe hier noch so ein Interview. Da warte ich noch auf Feedback vom Interviewpartner. Ich habe mit First Press Games ein Interview gemacht. Das ist ein neuer Publisher für so limitierte Versionen von Indie-Spielen, ne? So ähnlich wie Limited Run. Der kommt aus Deutschland. Das Interview habe ich schon aufgenommen. Dann hat mir der Interviewpartner aber gesagt, so, dass er sich vielleicht an einer Stelle zu so einem Vertragsdetail so ein bisschen verplappert hat. Und das wäre natürlich für ein Startup ein bisschen scheiße. Also es kann halt passieren, ne? Gesprächsatmosphäre und dann redest du einfach so. Und da muss man fairerweise dann auch einfach kurz warten. Da wollte ich die Stelle nochmal anhören. Dummerweise ist dieser Mensch sehr beschäftigt. Klar, war jetzt Startup und so. Und hat mir bisher noch kein Feedback gegeben. Deswegen kann ich noch nicht sagen, ob es nächste Woche kommt, aber es kommt demnächst. Also da haben wir was im Kasten. Ansonsten an Spielen, wenn ich ehrlich bin, habe ich überhaupt gar keinen Plan, was ich nächste Woche spielen soll. Also ich bin mir auch etwas unsicher, weil ich auch gar keinen Überblick habe. Weil ich habe jetzt Sea of Solitude jetzt gerade beendet, bin so ein bisschen emotional aufgewühlt und ich weiß nicht so richtig, wie ich daran anschließen soll. Also so genau weiß ich es ehrlich gesagt noch nicht.
Was mich noch interessieren würde, wir haben einen Code geschickt bekommen zu Soul Seraph. Das ist ein Nachfolger zu dem ActRaiser Game. Also so ein, so eine Neuauflage. Sowas würde ich, hätte ich vielleicht jetzt Bock, mir das anzuschauen. Vielleicht finde ich dazu Zeit. Ja. Aber Zeit ist ein gutes Stichwort, weil Im Hintergrund arbeitet ihr auch schon an der nächsten Folge Hidden Gems. Das hatten wir ja auch schon mal angekündigt.
Genau, das kommt.
Gibt jetzt auch noch keinen Release-Termin, aber zumindest die Gespräche laufen, das kann ich bestätigen, mit dem guten Professor Dr. Speckobst.
Richtig, wir nehmen tatsächlich morgen ab Zeitpunkt dieser Aufnahme auf, also es ist fest geplant. Es kann sein, dass es nächste Woche kommt. Wir werden, ich verrate das Thema noch nicht, wird aber geil. Dürft euch drauf freuen, das wird auf jeden Fall von mir kommen. Und es wurde im Discord gefragt, Dragon Quest Builders ist an diesem Tag rausgekommen. Also wir haben diese Folge am Freitag auf und ist heute rausgekommen. Und das mache ich auf jeden Fall. Also ich besuche nächste Woche in Square in Hamburg. Da bin ich zu einem Preview-Event, zu einem anderen Spiel, zu einem Rollenspiel. Und ich werde dann halt bei der Gelegenheit drücken wir einfach ein Dragon Quest-Muster in die Hand. Weil ich gesagt habe, braucht ihr jetzt nicht losstecken, ist Unsinn, wenn ich sowieso nächste Woche da bin. Und dann werde ich das auf jeden Fall besprechen. Ob es nächste Woche schon kommt, weiß ich nicht, aber Dragon Quest
Builders. Attila ist schon sehr hippelig und freut sich schon.
Ja. Der ist quasi, der baut sich jetzt schon eine Burg aus Sand. Eine Freuden, was sagt man da? Naja, egal. Jetzt habe ich mir den Satz völlig verbaut. Mann, dieser Mate funktioniert, ne?
Also eine Sandvorfreudeburg.
Man Ahnung, redet so schnell, dass man seine eigenen Gedanken nicht mehr folgen kann. Das ist, wow! Das ist der Kaffeeersatz. Jedenfalls, genau. Dragon Quest Builders habe ich auf dem Schirm. Sehr viele Leute mögen dieses Spiel. Ich mag es auch. Ich habe das erste sehr gerne gespielt. Aber irgendwie ist das, wie es manchmal so ist. Ne? Manchmal gibt es einfach keinen Cast dazu. Das wäre dann eigentlich wahrscheinlich so ein Snack-Ding. Aber ich versuche diesmal einen größeren Cast dazu zu machen, weil es eine sehr süße Variante zu zu Minecraft ist, genau. Minecraft für Leute, die sich, wenn die Minecraft anmachen und sich fragen, was soll ich hier eigentlich tun, die kriegen halt bei Dragon Quest Builders halt einen Kontext und eine Story und ein bisschen einen Grund dafür, weshalb sie das alles bauen. Und deswegen freue ich mich, bin ich sehr gespannt, wie sie da mit dem zweiten Teil anknüpfen.
Dann bin ich unterwegs, also ich werde sehr viel Switch spielen. Ich bin die komplette nächste Woche eigentlich irgendwie auf Terminen. Und zwar ist dort, oder Ende der Woche, bin ich auf der BerlinCon. In Berlin ist dort eine Brettspiel-Convention, die da organisiert wird von Hunter und Kron, von den YouTubern. Und dann ist da auch noch die Verleihung des Spiel des Jahrespreises. Das heißt, das werde ich mir auch dann noch gleich in Berlin anschauen. Das heißt, wenn ihr Lust habt, uns zu treffen, beziehungsweise mich, du bist nicht in Berlin, wenn ihr Lust habt, mich zu treffen und auch zum Beispiel Stefan, mit dem ich die Brettspielfolgen mache. Wir sind auf der BerlinCon. Da gibt's einmal am Samstag ein Community-Treffen auf der Con. Da können wir dann zusammen Brettspielen. Also für die Brettspieler und Spielerinnen unter euch, die sowieso in Berlin auf der BerlinCon sind, kommt um 13 Uhr zum Community-Treff in der Halle 4, da wo die Community-Treffs eben sind, da können wir ein bisschen schnacken und uns austauschen und Brettspiele zusammenspielen. Und für die Brettspiel-Muffel, die sagen, nee, ich will da jetzt nicht extra auf der BerlinCon, machen wir dann abends nochmal ein öffentliches Community-Treffen an der gleichen Stelle, wo wir auch letztes Jahr bei der EGX saßen, im BRLO Brewhouse, also Brillo Brewhouse in der Schöneberger Straße 16 in Berlin. Direkt dort an der Haltestelle, so ein cooles Brauhaus, auch mit einem schönen Biergarten. Da saßen wir ja bei der EGX auch zusammen, war eine sehr schöne Location. Um 19.30 Uhr am 20. Juli, wenn ihr irgendwie in Berlin oder in der Nähe seid, dann schaut da mal vorbei und tut mir doch mit den Gefallen, schaut auf Twitter, also bei Twitter @insertmoin oder @insertmoin bei unserem Account, da ist der Termin gepostet mit einem Trello, Doodle. Und dann könnt ihr euch dort kurz eintragen, damit ich den Tisch entsprechend reservieren kann, weil das immer sehr ausgebucht, dieses Brauhaus.
Also
Doodle-Wudel. Ja. Tragt euch dort kurz ein oder gebt mir dort auf jeden Fall kurz Bescheid, damit ich weiß, wer alles kommt. Und dann freue ich mich, euch dort zu sehen und zu knuddeln.
Oh, wie süß.
Ja. Gut, das war's mit Intern Moin. Vielen Dank für deine Eindrücke von dem neuen Horrorspiel. Wir freuen uns auf nächste Woche. Und wenn ihr uns begleiten wollt auf unserer Podcast-Reise, dann sucht uns bei steadyhq.com/insertmoin oder auf patreon.com/insertmoin. Für 5 € im Monat könnt ihr euch dort ein Abo klicken. Wir sind komplett werbefrei. Wir leben von diesen Abos und finanzieren alles mit eurer Unterstützung, mit eurer finanziellen Unterstützung. Anders würde das nicht funktionieren. Vielen lieben Dank an alle, die uns dort unterstützen. Und wir würden uns freuen, wenn da noch ein paar mehr dazukommen. Und dann hören wir uns ab Montag hier frisch in eurem Podcatcher.
Das wäre schön.
Schönes Wochenende.
Jetzt ist gerade meine Katze hergekommen. Vielleicht sag mal was.
Ja, guck, die steht auf Geld, oder? Immer wenn wir über Geld reden, kommt die.
Ja, Geld bedeutet fressen, ne?
Kasimir, das S ist ein Dollarzeichen.
Aber das ist jetzt gerade so ein Verpennen.
Cashimir.
Sehr gut, sehr gut. Sehr guter Wortwitz. Da lege ich mal Belohnungspunkte drauf. Danke. Ist er gegangen. Ja. Es ist so ein leises, es ist so ein...
Vertrieben.
Ist, ja, vertrieben. Ich bin doch nicht geldgeil. Sehr gut, dann wünsche ich euch auch noch einen schönen Start in die Woche. Bis dann, tschüss.
Bis dann, tschüss.